So, Flossen, Taucherbrille, Schnorchel, hast du alles dabei?
Also Flossen habe ich an, die Taucherbrille auch und der Schnorchel, du merkst schon, ich bin ausgerüstet.
Dann hopp über Bord mit uns.
Unten im Meer, unten im Meer.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
33 Jahre nach Ariel, die Meerjungfrau, kommt der Disney-Animationsfilm, der in den 90ern das Tor zur großen Erfolgswelle aufgestoßen hat, jetzt als Realfilm in die Kinos.
Erfolgswelle, hat er gesagt. wollen wir diese Folge mal eine Bullshit-Bingo-Bell einbauen, also Bullshit-Bingo spielen, die jedes Mal klingelt, wenn einer von uns beiden etwas sagt, was einen Bezug zum Meer hat?
Ja, das können wir sehr gerne machen. Also bitte einmal für Erfolgswelle und weiter geht's.
Vom Animations- zum Realfilm, das hat Disney ja schon mit einigen seiner Klassiker gemacht. Vom Dschungelbuch über Die Schöne und das Biest, über Aladdin und Cinderella bis zu Mulan oder König der Löwen. Der Film war übrigens der Brüller. Aber jetzt ist Ariel ist jetzt dran, wie sie im Original heißt, Ariel. Und kaum jemand spricht über was anderes als die Besetzung der berühmtesten Wassernixe der Welt. Halle Bailey heißt sie, junge Sängerin und mittlerweile auch Schauspielerin und, was für Unmut gesorgt hat, vor allem in der rechten Bubble, schwarz.
Darüber reden müssen wir natürlich hier auch. Da führt diese Woche kein Weg dran vorbei. Wir ordnen euch die neue Ariel ein, also in den Kontext der vergangenen über 30 Jahre Disney und auch im Gespräch mit dem Regisseur der Neuauflage jetzt. Rob Marshall heißt er, den hast du nämlich noch schnell sozusagen zwischen Tür und Angel getroffen.
Oh, das wird furchtbar heute mit dem Gebimmel, aber ja, zwischen Tür und Angel habe ich ihn tatsächlich getroffen. Es war nämlich ein Zahlendreher drin in meiner Interviewbestätigung, für die ich nichts konnte. Da konnte keiner was für. Ein Missverständnis zwischen Tür und Angel. Und ich war so spät dran, dass ich aus dem Taxi ins Adlon gesputet bin, die Treppen hoch und mich quasi noch mit meinem Rucksack auf ins Interview gesetzt habe, in diese TV-Slots und 5 Minuten 30 mit ihm gesprochen habe und quasi parallel noch über die App das Handy bezahlt habe.
Ich hätte gerne gewusst, was ihm so durch den Kopf gegangen ist. Oder kommt jemand rein mit Rucksack auf dem Rücken, setzt sich mit Rucksack auf den Stuhl, redet 5 Minuten und geht dann mit Rucksack auf dem Rücken auch wieder raus.
Nun muss man auch dazu wissen, dass ich mit Rucksack auf dem Rücken noch viel mehr aussehe wie Russell, der kleine dicke Junge aus oben. Aber das ist ja, das ist eine andere Geschichte.
Ariel ist also das eine Kinothema heute, das andere. Wir haben noch ein zweites, also der andere Film, ist ein Nicolas Cage mit einigermaßen ernstzunehmenden Zahnproblemen.
Der Film dazu heißt Renfield und auch der Geselle oder Knecht oder Leibeigene von Dracula, also dem Dracula. Der eine Nicolas spielt den, nämlich Nicolas Cage. Und Renfield spielt der andere Nicolas, nämlich der Junge vom Tag der Toten Ente, und zwar Nicholas Holt.
Renfield, das sind also gleich zwei Nicolasse in einem Film.
Nicolas See, bitte, ja.
Nicolas See in einem Film. Schauen wir später auch noch rein, aber wir starten natürlich jetzt erst einmal hiermit.
Irgendetwas an dir ist anders. Ich weiß nicht, was es ist.
Sie hat Beine, du Dussel.
Ja, Ariel hat Beine und das ist eigentlich nicht wirklich vorgesehen für eine Meerjungfrau. Die haben ab der Hüfte abwärts ja eher so eine Art Delfinkörper. Allerdings mit Schuppen dran. Also da hat der gute alte Hans Christian Andersen um 1837 biologisch betrachtet also einiges verwässert miteinander. Wobei, er hat sie ja nun auch nicht wirklich erfunden, die Meerjungfrauen, sondern nur adaptiert. Es geht ja alles, am Ende geht's zurück auf die Sage der Undine und die stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert.
Ja, ganz so alt ist der Original-Disney-Film nicht. Ariel, die Meerjungfrau als Animationsfilm ist von 1989, kam bei uns 1990 in die Kinos, ist tatsächlich eine der ersten Kinofilmerinnerungen, die ich wirklich habe und schwer traumatisiert natürlich von Ursula und erzählt eben die Geschichte der kleinen Ariel, jüngste Tochter von Meerkönig Triton, die eines Tages an der Wasseroberfläche mitbekommt, wie ein Schiff sinkt und dabei dem jungen Prinzen Eric das Leben rettet, bevor sie schnell wieder abhaut. Der hat sie aber nur völlig verschwommen gesehen und sucht ab jetzt nach seiner Heldin, kann sie nicht finden. Sie liebt er schließlich im Meer und als Ariel sich dann in ihrer Not von Meerhexe Ursula zwei Menschenbeine statt ihres Fischschwanzes zaubern lässt, damit sie bei Eric sein kann, muss sie das mit ihrer Stimme bezahlen und kann ihm selbst jetzt als Meermenschfrau gar nicht sagen, dass sie sie ist. 3 Tage bleiben bis zu der wahren Liebe Kuss zwischen Ariel und Eric, sonst Stimme weg, Seele weg, Ariel weg, Ursula happy.
Disney-Filme hochempathisch zusammengefasst von Frau Wollner.
Das kann ich.
Mhm. Da ist die liebe Ariel der bösen Ursula wohl einigermaßen ins Netz gegangen.
Du willst es heute aber
auch wissen. Mit Gewalt. Im Wesentlichen hält sich natürlich auch Disneys Realfilmversion jetzt wieder an die eigene Vorlage. Prominent besetzt eigentlich nur an 2 Stellen mit Javier Bardem als König Triton und Melissa McCarthy als Ursula. Die anderen, zumindest sichtbaren Schauspielenden, kennen wir hier eher nicht. Und eben dazu gehört auch Halle Bailey, die neue Real-Ariel, die eben im Moment sehr großes öffentliches Interesse hervorruft. Auch einiges an sehr kontroversen Diskussionen, weil sie eine Afroamerikanerin ist, die jetzt die im Original schneeweiße Ariel spielt.
Ich habe jetzt nicht nochmal meine Hans-Christian Andersen-Gesamtsammlung aus dem Regal gezogen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass bei Hans-Christian Andersen und auch bei Undine nirgendwo steht, dass Ariel schneeweiß ist oder weiß. Sie ist eine Meerjungfrau, ein Fantasiewesen, ein Fabelwesen. Die könnte auch lila, grün oder türkis sein. Ich kenne deine Kritikpunkte an der Besetzung von Halle Bailey. Mir hat sie sehr gut gefallen, vor allem vom Gesang her. Und ich fand, dieser ganze Shitstorm, den es vorher gab, im Moment finde ich tatsächlich, ist das alles relativ ruhig. Aber als der erste Trailer rauskam,
ja, da
ist das Netz ja amok gelaufen. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch diese Trailer-Zusammenschnitte gesehen, beziehungsweise diese, ist mittlerweile auch ein eigenes Genre, wie Menschen beobachtet werden, wie sie einen Trailer gucken. Und da die ganzen kleinen schwarzen POC-Mädchen oder Kinder zu sehen, wie sie Ariel sehen und merken, dass sie die gleiche Hautfarbe haben, fand ich super.
Wir kommen darauf gleich noch zu sprechen, und zwar sehr gerne nach deinem Gespräch mit Rob Marshall, weil der natürlich auch etwas zur Besetzung erzählt hat. Ansonsten lass uns doch die Figuren, was das damals und heute angeht, gerne mal abgleichen. Die sind nämlich, fand ich, sehr unterschiedlich nah am Original. Fangen wir an mit Javier Bardem. Der passt, finde ich, als König Triton eigentlich sehr gut hier auch in diesen neuen Film.
Du hast die Regeln gebrochen. Du warst an der Oberfläche.
Ein Mann wäre fast ertrunken. Ich musste ihm helfen.
Deine Besessenheit von den Menschen muss aufhören.
Ich will doch nur mehr über sie wissen.
Und dazu jetzt im Vergleich mal ein Ausschnitt von 1989.
Aber Vater,
ist es wahr, dass du einen Menschen vor dem Ertrinken gerettet hast?
Er wäre
so... Dem Meervolk ist ja streng verboten, Kontakt zu der Menschenwelt aufzunehmen. Das weißt du ganz genau, Ariel. Jeder weiß das.
Er hätte sterben können.
Ein Mensch weniger, der einen kümmern muss.
Ja, viel mehr gestört oder irritiert an König Triton hat mich, dass er unter Wasser wallendes Haar hatte. Der Bart stand wie eine Eins. Und sobald er oberhalb der Wasseroberfläche auftauchte, sah er aus wie ein durchgelutschter Jesus oder der große Bruder von Jesus.
Wie ein begossener Pudel. Begossene Pudel. Das ist für mich eine der lustigsten Szenen im Film, wo Javier Bardem als König Triton auftaucht und ihm das ganze wallende Haar und wallende Bart wirklich wie so ein nasser Putzlappen.
Fehlt nur noch, dass ihm einer die Algen aus den Augen zieht.
Kopf klebt. Ach ja, gut. Also, ein wichtiger Einschub an dieser Stelle, bevor wir weitermachen. Aufpassen. Wir benutzen ja in der Regel die deutschen Synchro-Versionen von englischen Filmen hier in einer Stunde Film, weil das nun mal die Szenen sind, die wir vom Verleih bekommen. Originalszenen kriegen wir fast nie und Ausschnitte aus Trailern sind eben keine Filmausschnitte, die klingen meist kacke, die sind so eine Notlösung. Also
haben wir auch ganz oft noch gar nicht die fertigen Synchronstimmen.
Richtig. Also und das ist so ein bisschen der Grund, weil auch ihr manchmal fragt, warum spielt ihr uns, ihr spielt die Interviews ja auch im Original auf Englisch und macht keine Voice-Overs. Was viele von euch, ist zumindest euer Feedback, sehr genießen, dass das hier bei uns nicht zugekleistert wird, sondern ihr die Originalstars auf Englisch hört. Warum benutzt ihr nicht auch die Filmausschnitte auf Englisch? Das ist genau der Grund. Wir kriegen sie oft nicht auf Englisch, sondern nur auf Deutsch. So, das ist das eine mal zur Erklärung. Hier kommt jetzt noch etwas leicht erschwerend hinzu. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit vom Originalfilm von 1989. Was ihr hört, ist aber die Synchronversion von 1998.
Ja, das ist so ein bisschen der Haken.
Haken.
Disney ist irgendwann hingegangen und war der Meinung, man hätte den ausländischen Synchronstudios zu viel Raum für eigene Übersetzungen und Interpretationen gelassen, die zumindest Disney zu weit vom Original entfernt waren. Das wollten die dann nicht mehr. Und so mussten sie Stimmen neu besetzen, Dialoge neu schreiben, auch die Songs zum Teil neu übersetzen und einsingen lassen. Das ist eben auch bei Ariel passiert. Es gab sogar eine schriftliche Fanpetition damals, denn bei vielen kam das gar nicht so gut an.
Wir haben dann nochmal geguckt, aber wirklich die Original-Synchronversion von 1989, die ist heute kaum noch zu kriegen. Es sei denn, ihr habt eine alte DVD oder VHS davon.
Gab es 1989 schon DVDs? Ich vermute nicht.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es bis zur Neuvertonung 1998, dass man bis kurz davor das auch noch auf DVD kaufen konnte, mit der Version von 89.
Wenn ihr sie habt, setzt sie bei eBay Kleinanzeigen rein und sorgt aus für den Rest eures Lebens, vermutlich.
Ja, möglicherweise, ja. Denn auf allen anderen Kanälen gestattet Disney heute natürlich nur noch die 1998er Version. Also da heute noch dran zu kommen, ist einigermaßen schwierig. Wir haben mal einen Ausschnitt tatsächlich für euch im Netz gefunden, den wir jetzt hier in allen drei Versionen haben, und zwar den Song Unten im Meer. Hört da mal genau hin, dann merkt ihr, 1989 hieß das in der Ursynchronversion sogar noch Unter dem Meer.
Und jetzt weiß ich, warum ich mich immer verschrieben habe, weil ich tatsächlich noch Unter dem Meer im Kopf habe.
Unter dem Meer,
unter dem Meer,
unter dem Meer,
unter dem Meer.
Wenn der Delfin beginnt, die beginnt, will ich immer mehr.
1998 hörte sich der Song im Animationsfilm dann schon so an. Aus Unter dem Meer wurde Unten im Meer.
Unter dem Meer,
unter dem Meer,
unter dem Meer,
unter dem Meer.
Wenn der Delfin beginnt, die beginnt, dann freut mich das sehr.
Und jetzt 2023 klingt der Song dann so.
Unter dem Meer,
unter dem Meer,
unter dem Meer.
Wenn der Delfin beginnt, die beginnt, dann freut mich das sehr.
Also das als ganz genaue Einordnung für euch mal in einem Beispiel. Ne? Wir sprechen hier über den Vergleich der Ariel-Filme von 1989 und 2023. Ihr hört dabei aber die Vertonung von 1998 und 2023.
Und jetzt den Korinthen-Kack-Haarspalt-Erbsenzell-Modus bitte off.
Mit diesem Wissen gucken wir jetzt weiter und bitte sehr gerne auf Hexe Ursula. Die wurde mit Melissa McCarthy, finde ich, eigentlich für den neuen Film jetzt wirklich am besten getroffen und gespielt.
Armes Kind.
Ich kann dir helfen. Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch.
Ist das denn möglich?
Das ist meine Lebensaufgabe.
Und auch hier der Vergleich zum Animationsfilm.
Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden.
Und du kannst mir helfen?
Mein liebes, süßes Kindchen. Das ist mein Beruf, meine Lebensaufgabe.
So, da muss man natürlich jetzt sagen, fällt die unfassbare Stimme der wundervollen und unvergessenen Beate Hasenau nochmal ganz anders ins Gewicht. Sie war ja die Stimme der weiblichen Disney-Bösewichte, was ja auch was ist, bei dem Disney schon früh sehr emanzipiert war, finde ich. Ne? Also die Villains eben auch weiblich sein dürfen, siehe Ursula hier bei Ariel oder siehe Cruella de Vil in 101 Dalmatiner oder Madame Medusa in Bernhard und Bianca. Allesamt auf Deutsch synchronisiert von Beate Hasenau, leider 2003 verstorben mit nur 63 Jahren, aber was für eine unvergessene Stimme. Und noch ein Nerdfact dazu, Beate Hasenaus Ursula ist wirklich die einzige Stimme, die Disney damals bei der deutschen Neuvertonung 98 durchgewunken hat. Also alle anderen SprecherInnen des Originals wurden ausgetauscht, aber diese Ursula-Stimme fand selbst Disney unschlag- und unverbesserbar.
Du hast eben schon gesagt, außer Javier Bardem und Melissa McCarthy gibt es eigentlich keine sichtbaren SchauspielerInnen, die man von irgendwo anders noch her kennen könnte. Es gibt allerdings hörbare Stimmen, die man woanders herkennen könnte. Zum Beispiel Jacob Tremblay, der kleine Junge aus Raum. Der spricht den Fisch oder besser gesagt die Flunder Fabius und Awkwafina, die habe ich auch tatsächlich erkannt, die spricht die Möwe Scuttle.
Ja, das ist wirklich eine Stimme, die man aus Tausenden raushört. Da haben wir natürlich auch jetzt nur bei Scuttle wieder die deutsche Version vorliegen, aber auch dazu haben wir einen Vergleich rausgesucht, also die schusselige Möwe Scuttle nach Ariels Verwandlung 2023 klingt so.
Irgendetwas an dir ist anders. Ich weiß nicht, was es ist.
Sie hat Beine, du Dussel.
Und im Vergleich dazu von früher?
Sieh dich an, sieh dich an. An dir ist doch was anders.
Nein, sag nichts.
Ich hab's. Eine neue Frisur, stimmt's? Das hast du mit dem Dingelhopper gemacht.
Sie hat Beine, du Idiot!
Relativ nah beieinander in diesem Fall, finde ich. Also auch die Version, die, also jetzt nicht nur die Stimmen, sondern mal wirklich übertragen auf den Film, die adaptierte Realfigur von Scuttle fand ich so mit am nächsten dran. Mit dem real animierten Sebastian war ich zum Beispiel völlig unhappy. Der, finde ich, trifft diesen Witz und diesen Charme, den der Zeichentrick Sebastian hat, überhaupt nicht. Aber die beiden hier, also die Scuttle-Version relativ nah beieinander und die Awkwafina-Scuttle hat in der neuen Version jetzt ab Donnerstag im Kino auch noch einen sehr coolen Rap abbekommen. Den fand ich wirklich super, also einen neuen Song auch, den es im Original noch nicht gab. Ansonsten sind die legendären Songs des Films natürlich alle nur neu interpretiert worden. Die Hits sollten also schön die Hits bleiben, wobei ich diese Neuinterpretationen jetzt auch nicht so besonders innovativ finde.
Nee, aber es gibt ja neben Awkwafina noch ein, zwei andere Songs. Prince Eric darf ja auch singen, das
Richtig.
Durfte er im Original nicht. Und Lin-Manuel Miranda, der Hamilton-Typ zum Beispiel, der hat mit Alan Menken zusammen die Songs überarbeitet. Und ich habe tatsächlich, also muss ich zu meiner Schande gestehen, auch in Vorbereitung auf heute, die letzten Tage mehrfach den neuen Soundtrack gehört. Und ich habe auch im Kino gesessen und mitgesungen. Sehr zum Unmut, ich glaube, du hast neben mir gesessen, meine Frau auf der anderen Seite, weil ich kann halt vieles nur nicht singen.
Ja, aber du gibst dir wenigstens große Mühe und ich finde, das kann man auch zwischendurch honorieren. Wir haben beide schon Alan Menken kennenlernen dürfen in unserem Leben. Ich frage mich auch, inwiefern dieser achtfache Oscar-Gewinner, er hat einige schon, überhaupt sich auch, selbst wenn er mit neuen, jungen KünstlerInnen kollaboriert, inwiefern der sich überhaupt in seine Songs reinquatschen lässt. So wie ich den kennengelernt habe, glaube ich, dass der ab einem gewissen Punkt auch sagt, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, den Song habe ich damals geschrieben und den wirst du mir nicht verschlimmbessern.
Ja, wobei bei Lin-Manuel Miranda könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus auch eine Ausnahme gemacht hat. Der hat ja auch, ich glaube, der ist sogar EGOT-Preisträger.
Ja, das finde ich. Alan Menken auf jeden Fall. Ja, das weiß ich.
Ja, aber Lin-Manuel Miranda glaube ich auch.
Beide.
Oh Gott, das muss
beides
ja dann.
EGOT-Preis.
Ich glaube, das ist dann der Raum, in dem die beiden saßen, ist implodiert.
Also bei Menken weiß ich's. EGOT für euch, ihr seid im Bilde wahrscheinlich, ne? Also Emmy, Grammy, Oscar und
Tony.
Tony, genau, die vier größten Kulturpreise, die man in Amerika gewinnen kann. Als tonfabrizierender Mensch, ich hätte beinahe gesagt, als musikmachender Mensch, muss man aber nicht sein. Angeberwissen für die Bar abends. Viola Davis ist seit diesem Jahr EGOT. Inhaberin, wie auch immer, die hat nämlich den Tony für die Hörbuchversion ihres Buches bekommen. Man muss also keine Musik machen.
Du bist heute aber auch ganz nerdig.
Habe ich gesagt, den Tony, das ist natürlich Quatsch, den Grammy. Ne? Also für den Grammy muss man keine Musik machen, den hat sie bekommen für die Hörbuchversion ihres. Ist es eine Autobiografie gewesen eigentlich?
Bestimmt.
Wahrscheinlich. Und insofern, also Viola Davis jetzt auch EGOT-Inhaberin. So, jetzt aber bitte, liebe Anna, let's address the elephant in the room.
Ja, über den habe ich natürlich mit Rob Marshall gesprochen, weil das Thema eins ist, seit die Besetzung der Real Ariel bekannt wurde. Afroamerikanerin Halle Bailey als Titelfigur im Film und ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen, weil es war ja eh schon zwischen Tür und Angel. Deswegen wollte ich erstmal wissen, was sein Ansatz war bei dieser Transformation vom Animationsfilm in ein, in Anführungsstrichen, Live-Action-Remake.
Bisschen Fishing for Compliments, oder wie?
The approach for me was, sort of two-pronged. One was, how do you do it? Because how do you create a musical underwater? Sort of never been done before. But why? You know, why are we doing it? And I have to say, I went directly back to the Hans Christian Andersen tale, which was very helpful because I saw a very modern contemporary story, even though it was written almost 200 years ago, about this young girl who doesn't feel she fits in. She feels displaced, isn't understood by people around her. And she embarks on a journey of passion, with a great deal of passion and strength, to reach another world. A place that, you know, she's not afraid of, other people are afraid of, but she's not. And she learns to build a bridge between these two worlds and learns not to be afraid of someone that's different than she is. And I thought that was very timely, you know, in our sort of divided world, you know, as it becomes increasingly divisive, you sort of go, well, this is an antidote to that. This is a reminder that maybe we're all one. And not to be afraid of others that are different than you, on the other side of the border or the side of the wall or whatever. And so it felt very contemporary to me. So that's where I kind of began.
You already got several shitstorms when you released the first information that there will be a live-action remake. Then when the first trailer were releases regarding the casting, having a black Ariel.
Yes.
And I think the discussion we have is really weird, right? Because why can't we have one? How did you pitch the casting and what would you say to all the haters out there?
Yes. Well, the first thing I would say is, you know, there was no agenda to cast a woman of color in this role. That happened because she was the best one for the role. I mean, that's exactly what happened. You know, we saw every ethnicity for the role, everybody. And what we ultimately found was that Hallie was the perfect Ariel. It's a very demanding role. You have to find someone who can really sing. It's very much a part of the story, that voice. You also have to have an otherworldly quality to you, sort of maybe a somewhat almost ethereal and innocent, but also have a great deal of strength and passion, joy. You know, there's so much this character needed to be, and vulnerable, of course. And she was the one by far. I mean, it was so clear. I mean, I ultimately hope as a director I never have to even choose. It's just chosen. And that's what happened. She claimed the role, said, this is my role. It was very, very clear. What I would say to anybody who doubts that is just come see the film. You'll see. She's spectacular. She's Ariel in every aspect. And I have such a great deal of pride about it. I mean, you know, it feels archaic that we're even discussing this in 2023. It feels like from another century, like, you know, that we even would discuss skin color. Who cares? But I have to say the pride I have now that I see that it's still very important. For especially when I see young children see like the trailer, or young children of color, or even not of color, you know, see this see themselves represented. It's very moving to me and important. So that was the sort of the bonus of the casting, but not the reason behind it.
But I think it also brings kind of a new layer to the story.
You know what? I think you're absolutely right. I think you know that was also somewhat accidental. But you're absolutely right. As she now sings of, you know, when's it my turn? And, you know, there's this girl trying to fit in and find her own voice. It does have a deeper resonance because of that. Yeah, you're absolutely right.
There's one thing you already mentioned, thing about how can we do a musical under the water.
Yes, yes.
And I think, like, after Avatar, everyone is afraid of seeing something underwater. How did you manage to do a musical underwater?
Yes, well, it's interesting with Avatar, which I haven't actually seen, the Avatar 2. I've saw the Avatar 1, of course. And, you know, we have such a different kind of, you know, material that we're working with because it's a musical. And so we're actually singing and doing production numbers under the water, that kind of thing. So it was our own approach. But it was challenging, no question. I mean, it was really about how do we make that work? We realized, of course, we were going to have to do it on a blue screen stage because we were singing and we're speaking and playing scenes. So, but at the same time, I wanted it to feel photo real. I wanted it to feel as real as possible so that you're engaged in it. You don't feel it's sort of just a fantasy world that you don't care about. I want people to feel like they're taking the journey. So I want them to feel the truth of what you know what's on the screen. And so it was wonderful to start. I mean, it was daunting, believe me. But, you know, I had this amazing team, and we worked together, literally starting with storyboards, then moving into something called pre-visualization, which is literally like a little mini movie, then sharing all that information with the camera team and also the stunt team, because we had to put all of these actors on rigs, wires and tuning forks and teeter-totters so they could float through the air. But it was all choreographed in advance, and that's how complicated it was. I mean, I have to say my choreographic background was really helpful because it really all felt like a dance. And the goal my entire time as making the film was never to let the audience see how technically challenging it was. You shouldn't be aware of that at all. You should just watch it and say, oh, wow. You know, you should be just sort of, you should be taken in and let it, and of course, just feel like, you know, that it's seamless. But it was definitely done in small pieces.
Thank you. It was great talking to you.
Thank you. Lovely talking to you. I'm so glad you got to see it. How lovely.
Ja, über die Besetzung von Halle Bailey als Ariel könnten wir jetzt stundenlang hier rumdiskutieren. Müssen wir vielleicht aber gar nicht. Darüber hast du ja auch mit Regisseur Rob Marshall gesprochen. Wir haben es ja gerade gehört.
Ja, kommen wir nun endlich zur Kritik des Films. Ich fand den, und da wollte ich auch noch total gerne mit Rob Marshall drüber sprechen, allerdings hatte ich halt nur diese 5 Minuten 30 und es wäre meine letzte Frage gewesen.
5 Minuten 30 mit Rucksack auf dem Rücken.
Das stimmt. Dass ich über diese Düsternis, ne? Also meine Frau, hochschwanger, war mit in der Pressevorführung, die das Original auch liebt, den Animationsfilm von 1990, und ich hatte kurzfristig Angst, dass sie vorzeitige Wehen hat in den ersten 5 Minuten, weil es so gruselig war und dieser verspielt naive Charme des Originals nicht mehr da war. Und ich ihr dann irgendwann sagte, Frau, der Film geht noch 2 Stunden. Ariel stirbt jetzt nicht. Dann wäre der Film nämlich vorbei und wir könnten früher Mittagessen gehen, wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
Wobei nicht ganz klar ist, ob sie diese erste Szene da überlebt, von der wir gerade reden.
Also
ich habe schon auch ein bisschen Angst gehabt.
Es war unglaublich gruselig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, der Film hat eine FSK 6. Das finde ich viel zu früh. Verstehe das auch tatsächlich nicht. Weil es ist nicht nur diese Szene mit den Haien, die ja wirklich noch was Humorvolles hatten im Original. Es ist auch so die Inszenierung von Ursula mit ihren Muränen etc. Das fand ich schon mitunter für 6-Jährige und auch schon noch für 12-Jährige ganz schön happig.
Definitiv.
Also von der Tonlage her ist der Film schon mal wesentlich düsterer. Er ist fast doppelt so lang nicht, aber er ist eine Stunde länger als das Original. Ich glaube, das Original sind so die klassischen 85, 90 Minuten und jetzt haben wir irgendwie knapp 130 Minuten. Klar, es gibt ein paar Songs mehr, aber es sind auch, und das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau, es ist nämlich, also um das Fazit vorwegzunehmen, für mich ist es so ein Film, der nicht wehtut, den man sich angucken kann, der jetzt aber nicht so wahnsinnig gut in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, ich würde dann auch eher nochmal das Original vorziehen im Gucken. Es fehlen einfach so, also beziehungsweise es sind Szenen drin, an die ich mich als Kind total gut erinnern kann, die für mich so Kinomomente waren. Wenn zum Beispiel Scuttle den Dinkelhopper nimmt und sich damit durchs Haar geht, auf dem Stein und es so plopp macht. In der Live-Action-Version fallen 2, 3 Federn runter.
Scuttle quasi plötzlich einen Fokuhila hat.
Genau.
Im Original.
Ja.
So ein Mini-Pli.
Genau.
So ein Mini-Pli, genau.
Und das waren so Momente, die haben mir einfach so ein bisschen gefehlt. Diese Transformationsgeschichte oder dieses Universelle, was Rob Marshall ja auch im Interview gesagt hat, warum diese Geschichte so zeitlos ist, das sehe ich total, auch als Parabel auf die heutige Zeit etc. Nach Avatar kann man natürlich sagen, sieht jede Unterwasserwelt animiert ziemlich scheiße aus. So scheiße fand ich das hier gar nicht. Ich fand es schon bunt. War aber am Anfang gerade schon so ein bisschen Uncanny Valley, dass es ja trotzdem ein Unterwasser-Musical ist und die Leute, die Menschen, die SchauspielerInnen, die mehr jungen Menschen spielen, mehr jungen Männer und Frauen, sich bewegen, als wären sie in der Luft. Und
es auch so fehlen die Blubberblasen.
Es fehlt so dieses haptische Unterwassergefühl, was man bei Avatar noch viel mehr hatte. Also man merkt irgendwie, also das hat, ich bin da reingekommen, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Siehe Javier Bardem, Jesus gleich.
Ja, es könnte fast auch Weltall sein, weil das so ein Schwebezustand ist, aber nicht.
Es könnte auch einfach ein geschlossener Raum sein, wo jemand die Tür zugemacht hat.
Ja.
Das fand ich ein bisschen, da muss man sich drauf einlassen. Ich fand von der Emanzipation der Geschichte dieser wahre Kuss, es ist keine Vergewaltigung mehr, es ist in beidseitigem Einverständnis. Also da sind die auch mittlerweile ein bisschen weiter, als sie es im Original noch waren. Fand ich okay. Ich fand Prince Eric super. So eine Mischung aus Orlando Bloom und Ryan Gosling. Wen ich im Original auch besser fand, war Max, sein Hund.
Ja, das stimmt. Ja, absolut. Ja, Max hatte viel mehr Charakter im Original. Allein wie er sich permanent mit den Pony wegpustet, um was sehen zu können. So Sachen haben gefehlt. Da bin ich sehr bei dir in allem, was du gesagt hast. Ich fand auch jetzt diese Realneuauflage nicht schlecht. Sie kommt für mich an Aladdin nicht dran zum Beispiel, ist aber besser als Cinderella und landet irgendwo zwischen Schöne und das Biest und Maleficent für mich. So irgendwo da. Insgesamt auch mir wirklich ein bisschen zu düster da unten im Meer. Also der ganze Ton ist mir zu dramatisch gewesen. Ich habe auch die Fröhlichkeit vermisst, vor allem die im Original oft sehr viel lustigeren Dialoge zwischen Ariel und Möwe Scuttle, Krabbe Sebastian und Fisch Fabius. Das fällt hier alles so ein bisschen runter. Diese wirklich tollen Dialogszenen, die es Original hat, die sind hier zwischen Ariel und ihren tierischen Freunden eher nicht so. Ich muss allerdings eine Sache dann doch wirklich noch zu Halle Bailey loswerden und zu dem, was Rob Marshall da eben gesagt hat, von wegen, sie war einfach die Beste für die Rolle. Das ist ja sein, oder sagen wir mal ruhig, das offizielle Disney-Argument. Bullshit für mich. Sie singt toll und sie spielt die Rolle okay, denn sie ist ja keine wirklich erfahrene Schauspielerin, sie ist Quereinsteigerin. Sie hat ein bisschen Serie und ein bisschen Film auf der Uhr, aber mehr bisher auch nicht. Sie macht das schauspielerisch ganz okay. Ich sehe da aber schon auch noch einiges von Unerfahrenheit bis Overacting in der Performance an manchen Stellen. Oder anders gesagt, für eine Sängerin, die keine wirkliche Schauspielerin ist, macht sie es gut, aber die sollen mir bitte nicht erzählen, Disney hätte keine bessere für die Rolle gefunden. Mich hat das, bevor das in völlig falschen Hals kommt, mich hat es null gestört, dass Ariel von einer POC-Frau gespielt wird. Ich habe es nicht mal mehr wahrgenommen im Film. Das Getöse drumherum, das gemacht worden ist, bleibt für mich dann aber schon auch zumindest ein bisschen Diversität mit der Brechstange. Also diese Besetzung hat nichts damit zu tun, dass man niemand anderen gefunden hätte. Ist auch ein blödes Argument. Sondern es ist Talk of Town, es sorgt für Diskussion und damit eben auch für gehörig PR, was ja bestens funktioniert, stellen wir beide ja fest. Aber Disney ist der größte Filmkonzern der Welt und sowas passiert denen nicht einfach so, sondern das ist meiner festen Überzeugung nach ganz klares Kalkül. Und dann sollen sie doch bitte auch einfach den Arsch in der Hose haben und auch da statt und auch dazu zu stehen. Und nicht irgendwie das im Nachhinein zu behaupten, wie ja, wir haben irgendwie 5 Millionen junge Frauen gecastet und nur sie konnte diese Rolle spielen. Viel besser fände ich wirklich da einfach auf den Spuren von zuletzt Soul oder Encanto oder Raya und der letzte Drache und Vaiana weiterzumachen. Also neue, diverse Origin-Stoffe zu schaffen, das machen sie doch auch gut und richtig so. Und Disney macht's ja genau genommen auch eh schon immer. Ist ja nicht so, dass die jetzt Zeit ihrer Animationsfilmgeschichte nur weiße Stoffe erzählt hätten. Siehe Dschungelbuch oder Mulan oder Aladdin oder Pocahontas und auch andere von den Klassikern. Also ich will damit sagen, es gibt Beispiele und Möglichkeiten genug für diverse Stoffe mit auch dann diversen ProtagonistInnen von vornherein. Und dann wäre nämlich diese ganze Diskussion wie hier gar nicht nötig. Teilweise hörst du dann ja auch sowas, was in Richtung Polemik geht im Netz oder liest es jetzt, ne? Was ist, wenn sie in ein paar Jahren Frozen als Realfilm machen, ist dann Anna plötzlich auch afroamerikanisch oder asiatisch? Und diese Vorlage, finde ich, für solche Art von dann fast auch schon rassistischen Diskussionen muss man ja eigentlich gar nicht liefern.
Aber was würde passieren, wenn Anna schwarz wäre in einem Remake? Nichts.
Ja, natürlich würde nichts passieren, aber es gäbe halt die gleiche bescheuerte Diskussion wieder. Genauso, nee,
es gäbe die gleichen bescheuerten. Das ist ja das Traurige, dass wir 2023 noch immer darüber diskutieren müssen. Wir können es ja auch einfach lassen und die Leute, die sich da so anstellen, einfach ignorieren in ihrem Rassismus.
Und wenn Sony dann hingeht in ein paar Jahren und sagt, reden wir nächste Woche drüber, über den Spider-Man mit Miles Morales. Und Sony bringt in 5 oder 6 oder 7 Jahren, sagen die sich, oh, das ist ein Animationsfilm, den bringen wir jetzt als Realfilm raus. Und dann wird Miles Morales von einem asiatischstämmigen Schauspieler gespielt, nur als Beispiel. Dann hast du wieder die Diskussion.
Ich darf an dieser Stelle nicht sagen, weil es eine Sperrfrist auf den Film gibt, aber wenn du den Film gesehen hast, wirst du merken, dass ich dich jetzt an dieser Stelle widerlegen könnte.
Ja, okay. Wir werden das dann sehen. So oder so hat diese personelle Entscheidung im Film überhaupt nichts mit der Qualität an sich zu tun. Der Film ist genauso geworden, wie er ist. Nur, wie gesagt, das war meine Bitte oder ist meine Bitte, wer auch immer bei Disney jetzt zuhört, steht bitte zu euren Entscheidungen, die ihr trefft und versucht das nicht hinterher irgendwie zu verklausulieren in so einem Quatsch, den euch dann keiner, der ein bisschen nachdenken kann, abkauft. Soll ich dir zur Entspannung ein kleines bisschen in den Hals beißen oder möchtest du lieber, dass Nicolas Cage das übernimmt?
Also ich kann gar nicht genau sagen, bei wem von euch beiden mir das jetzt unangenehmer wäre.
Kann ich gut verstehen. Dann, liebe Anna,
fokussier dich auf deine Bedürfnisse.
Ich habe seit Jahren nicht mehr über meine Bedürfnisse nachgedacht.
Und wenn du dich nicht mehr auf seine fokussierst, was passiert dann?
Wenn du dich nicht mehr auf ihn fokussierst, was dann?
Dann entfaltet sich seine volle Macht nicht wieder.
Hey!
Ganz genau, er entfaltet seine Macht nicht wieder. Wow, ist das verrückt, die Formulierung ist krass, aber ja!
Ja, Renfield reicht's einigermaßen. Er hat seit vielen Jahren oder Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten einen Boss an der Backe, der jetzt nicht gerade der allergechillteste Arbeitgeber auf der Welt ist. Einen Typ, der seinen Angestellten wirklich aussorgt, ihm sämtliche Lebensenergie nimmt, der ihn 24/7 gängelt, ihm was zu essen zu bringen, der ihn zwingt, ihn tags gut zuzudecken, damit auch ja kein Lichtstrahl ihn in seinem wohlverdienten Tagesschlaf stören kann. Und bei dem Renfield in all den Jahrhunderten des Beschäftigungsverhältnisses noch nie Urlaub, geschweige denn eine Gehaltserhöhung bekommen hätte oder überhaupt irgendein Gehalt.
Ich fühle mich gerade sehr erinnert an diesen Podcast. Ah nein, das ist ein anderer. Ja, wegen dieses Bosses hat sich der gute Renfield jetzt diese Selbsthilfegruppe gesucht, in der er den anderen Menschen in toxischen Beziehungen sein Leid klagt. Das Blöde ist nur, Renfields Boss kriegt das raus, wohin Renfield geht, und kommt selbst vorbei.
Vielleicht stellen Sie sich erst mal unserer Gruppe vor?
Ich bin der Prinz der Walachei. Manche nennen mich den Finsteren. Andere den Herrn des Todes. Den meisten bin ich jedoch schlichtweg bekannt als
Renfields Boss!
Ich bin Dracula.
Gut, offenbar liegt hier etwas mehr als nur ein Narzissmus vor.
Ich habe mich bei Nicolas Cages Gebiss, das er als dieser Dracula in seinem Mund trägt, ein bisschen gefragt, ist das jetzt schon der dritte, vierte oder fünfte Film von Venom? Aber mit dem, was wir so als Dracula kennen, hatte das jetzt nicht mehr allzu viel zu tun.
Nee, ich habe mich eher gefragt, ist das echt oder ist das Prothese? Weil wir hatten mal irgendwie ein Interview zu Nicolas Cage und da hatte der so widerliche Finger. Also seitdem kann ich, also ich komme mit Nicolas Cage nicht so richtig klar als Schauspieler. Ja. Ich bin allerdings großer Nicholas Hoult-Fan, deswegen fand ich die Renfield-Teile besser als die Dracula-Teile.
Deswegen heißt der Film ja auch Renfield und nicht Dracula.
Das stimmt, sonst wäre ich nämlich nicht reingegangen. Ich fand das aber weder so richtig Fisch noch Fleisch.
No.
Mir hat hier, um es kurz zu machen, der Biss gefehlt.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Er ist als Satire nicht lustig genug gewesen und als Horrorfilm nicht gruselig genug.
Der ist total zahm, es spritzt Blut, aber man sieht irgendwie aus 100 Metern Entfernung, dass das Kunstblut ist. Diese anonymen toxische Beziehungengruppe, die fand ich schon ganz lustig. Aber mir war das zu unentschlossen, was dieser Film denn jetzt eigentlich erzählen möchte und vor allem, was er von der Haltung her sein möchte.
Ging mir ganz genauso. Ich fand Szenen davon durchaus unterhaltsam und zwar auch in erster Linie die, in denen Renfield im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und nicht dieser sehr skurrile Dracula. Ich meine, bei Nicolas Cage reden wir über einen dieser Schauspieler, die es geschafft haben, mit einem einzigen Gesichtsausdruck eine Weltkarriere zu starten und aufrechtzuerhalten. So die Riege, in die auch Sylvester Stallone irgendwie mit reinpasst. Also so Typen, die halt genau diesen einen Gesichtsausdruck haben und im Fall von Nicolas Cage auch immer nur mit ein und derselben Stimme reden. Und was ich dann auch nicht voneinander gekriegt habe, ist diese Art der überbordenden Brutalität. Das ist ja so ein bisschen wie so Copy and Paste aus Robert Rodriguez Sin City oder aus Planet Terror. Also so dieses durch die Gegend fliegende Körperteile, die dann auch als Waffen benutzt werden. Aber dafür ist der ganze Film dann auch nicht konsequent genug, um dafür eine Grundlage zu schaffen. Es ist so ein bisschen wie eine Gemüsesuppe, finde ich. Aber halt
ohne Salz.
Ja, Gemüsesuppe ohne Salz. Und
ohne Gemüse.
Nein, mit zu viel Gemüse, wenn man sich nicht entscheiden kann. Weißt du, so eine Minestrone hat, glaube ich, irgendwie 7 Zutaten oder sowas. Und hier sind aber 70 drin und die Hälfte davon ist einigermaßen verkocht. Überlegt euch das selber, ob das eine gute Idee ist, da reinzugehen am Donnerstag. Ansonsten wisst ihr jetzt ja vermutlich mehr über den neuen und auch den alten Ariel, die Meerjungfrau-Film, als irgendjemand sonst, der oder die.
Als ihr wolltet.
Und auch als ihr wolltet. Mehr als andere Menschen, die den wöchentlichen Fehler begehen, die eine Stunde Film nicht zu hören. Wobei, so viele können das auch nicht sein. Und habt ihr die Bullshit-Bingo-Bell vielleicht mal mitgezählt? Dann habe ich mir gerade überlegt, dann dürft ihr uns gerne auch eine Mail schreiben. mail@deutschlandfunknova.de. Und der oder die Erste mit der richtig gezählten Zahl.
Ja, richtig gezählten Anzahl von Bullshit-Bingo-Bells.
So, kriegt ein Geschenk von uns.
Das wir uns noch aussuchen.
Geht der Satz dann endlich auch mal zu Ende. Ja, überlegen wir uns.
Eine Autogrammkarte von uns.
Vielleicht eine schöne Autogrammkarte.
Oder wenn ihr in Berlin wohnt, gehen wir mit euch ins Kino.
So, das können wir natürlich auch gerne machen. Also zählt die klingeln und schickt uns eine Mail, bin sehr gespannt. Nächste Woche, liebe Anna, kommt Miles Morales zurück als Spider-Man, aber da können wir auch nur so halb drüber reden.
Ja, da gibt's eine Sperrfrist, die fällt Mittwoch 15 Uhr, was für diesen Podcast leider zu spät ist. Was ich allerdings senden darf, ist ein Interview mit Phil Chris Lord Miller. Ich weiß nämlich nie, wer ist. Also Phil Lord und Chris Miller.
Richtig. Ja, so rum ist richtig.
Die ich auch tatsächlich, hatte extra nochmal nachgeguckt, schon mehrfach getroffen habe. Unter anderem zum ersten Spider-Man-Film vor 5 Jahren. Und zu der großartigen Apple TV Plus-Serie The After Party. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Und mit denen habe ich gestern Abend gezoomt.
Hattest du einen Rucksack auf dem Rücken?
Ich hatte keinen. Ich saß in der Küche, die Spülmaschine.
Das wird vielleicht so ein Signature-Ding
Nein.
von dir. Dass du immer, du bist die Interviews mit dem Rucksack auf dem Rücken.
Diesmal haben die mich warten lassen. Dieses Interview darf ich senden, ohne aber was über den Film sagen zu können, was totaler Quatsch ist, aber naja. Und dann gucke ich gerade noch eine Serie, die auch heute eigentlich schon rauskommt. Ich bin aber hinke der Zeit ein bisschen hinterher. Die gucke ich auch ohne Rucksack gerade, nämlich German Genius von Kida Koda Ramadan. Die könnt ihr auch schon reingucken, die ersten beiden Folgen bei Warner TV und ich glaube auch bei Wow. Und da habe ich dann nächste Woche auch noch mehr gesehen und würde darüber gerne sprechen.
Also wir halten fest, Miles Morales ist zurück als der Animationsfilm Spider-Man in der Riege nicht enden wollender Spider-Männer. Dazu die Frage, was, wenn künstliche Intelligenz anfängt, ganze Filme zu machen? Es gibt gerade ein sehr krasses Beispiel im Netz. Einige von euch werden das auch schon entdeckt haben, das, wie ich finde, sich irgendwo zwischen extrem cool und extrem beängstigend bewegt. Es ist ein Trailer zu einem Herr-der-Ringe-Film von Wes Anderson, der aber gar nicht von Wes Anderson ist, obwohl er ganz genauso aussieht, sondern von einer amerikanischen KI hergestellt wurde. Wenn das klappt, dann sprechen wir mit den Machern, die dahinter stecken. Ich bin da gerade dran. Ihr könnt gerne die Daumen drücken. Ansonsten, für euch was zu tun bis nächsten Dienstag. Bleibt gesund, bitte. Verschluckt euch nicht an salzigem Wasser. Flossen weg von allem, was nach Hai aussieht, haben wir jetzt gelernt. Keine so gute Idee. Und vor allem das Allerwichtigste, wenn man irgendwo unter Wasser im Meer unterwegs ist, da auf gar keinen Fall irgendwas zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Warte, ich setze die Taucherbrille schnell wieder auf. Hauptsache, es flippert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.